People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force.
Heute, vor 80 Jahren, war D-Day. Alliierte Truppen sind in der Normandie gelandet und haben den Sieg über Nazi-Deutschland erkämpft. Und ertrickst. Eine Einheit aus Künstlern und Kreativen hat im Zweiten Weltkrieg mit ihren Waffen gekämpft. Ganz ohne schweres Gerät. In der Ghost Army. Katrin Brandt ist Korrespondentin im ARD-Studio Washington und hat einen der Männer getroffen, die die Nazis ausgetrickst haben. Sie erzählt uns in dieser Folge von diesem lange gehüteten Militärgeheimnis. Hallo Katrin.
Hallo Victoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 6. Juni. Und diese Folge beginnt vor ziemlich genau 80 Jahren.
Wir sind im Frühsommer 1944 in der Normandie in einem Städtchen namens Trévières und wir sehen zwei Franzosen auf Fahrrädern. Also die haben graue Bärte und tragen tatsächlich auch Kappen und Baskenmützen und sie stehen da und gucken mit runtergeklappten Kinnladen auf vier amerikanische Soldaten. Denn diese vier amerikanischen Soldaten haben einen 40 Tonnen schweren Sherman-Panzer an seinen vier Ecken angehoben mit bloßen Händen und drehen den gerade einmal herum.
Das ist ja eine irre Szene. Also vier Männer heben einen Panzer hoch. Was sagen die, als sie das sehen?
Die sind natürlich völlig verstört und völlig ratlos und sie fragen einen anderen amerikanischen Soldaten, der daneben steht und der eigentlich versucht hat zu verhindern, dass diese beiden Franzosen dieses Bild zu sehen bekommen. Der zuckt dann die Schultern, als sie ihn fragend angucken und sagt, ja, Amerikaner sind eben sehr, sehr stark. Was sie gesehen haben, war tatsächlich kein echter Sherman-Panzer, sondern ein aufblasbares Modell, ein Dummy. Und was sie erlebt haben, war eine Szene einer Einheit, die sich Ghost Army nennt. Das war eine Einheit der amerikanischen Armee, die den Auftrag hatte, zu tricksen, zu täuschen, Illusionen zu erwecken, mit Hilfe von Gummipanzern und ähnlichen Tricks den Eindruck zu erwecken, dass da eine Armee stand, die aber tatsächlich gar nicht so existierte.
My father was a tailor, my mother was a seamstress. And all throughout the apartments, there was pins and needles all over the place.
Das ist Bernie Bluestein. Bernie Bluestein ist heute 100 Jahre alt.
The most important thing in my life right now keeps me going. I'm 100 years old and it gives me the incentive to live.
Der war Anfang der 1940er Jahre Kunststudent in Cleveland, Ohio.
I was an artist, right? I wasn't a real soldier, right?
Ein junger Mann von 18 Jahren, der sich nicht als Soldat verstanden hat und der aber trotzdem was für sein Land tun wollte. Und dann hat er einmal am schwarzen Brett seiner Uni einen Aushang gefunden.
He was very fortunate to see on a bulletin board a notification that they wanted young artists like myself that were at the school to try to join a new outfit that they were making, that the government was making, that was going to do camouflage work.
Und da suchte die Regierung, die Armee, junge Künstler, um eine neue Einheit aufzubauen, die sich mit Camouflage, also mit Tarnung, beschäftigen sollte.
But I figured, okay, it's non-fighting. That sounds good to me.
Und das hat ihm gut gefallen. Also kein Soldat, sondern ein Künstler. Kein Schießen, kein Kämpfen. Da hat er sich dann entsprechend eingeschrieben.
Also Bernie meldet sich als Künstler und denkt, er soll Camouflage, also Tarnung irgendwelcher Art, für die Armee herstellen. Was findet er dann vor, nachdem er sich da gemeldet hat? Was soll er dann machen?
Ja, er hat ganz ohne es zu ahnen bei etwas total Innovativem unterschrieben, was es so bisher in der amerikanischen Armee noch gar nicht gab. Eine Einheit, die keinen anderen Arbeitsauftrag hatte, als die Nazis in die Irre zu führen, sie zu manipulieren, sie zu täuschen und zu Entscheidungen zu zwingen, die sie vielleicht gar nicht treffen wollten, sie abzulenken vom eigentlichen Kriegsgeschehen. Und das war der Arbeitsauftrag dieser Armeeeinheit, in die sich Bernie Bluestein da ahnungslos eingeschrieben hatte. Also mir ist eins in Erinnerung, was der Filmemacher Rick Beyer erzählt hat, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Geschichte von der Ghost Army weiter und weiter erzählt wird.
Bill Blass, who later became a very famous fashion designer here in the US.
Er erzählt die Geschichte von dem Modedesigner Bill Blass, der hat später Präsidentengattinnen mit Kleidern ausgestattet. Und dieser Bill Blass hat erzählt, dass eine der großen Leistungen dieser Ghost Army war, tatsächlich diese bunte Truppe zu einer schlagkräftigen kreativen Einheit zusammenzuschweißen.
Bill Blass said, you could hear Pistol Packin' Mama on one end of the barracks and Beethoven's Fifth on the other end. So it really was this incredible eclectic group of people.
Diese Truppe war so bunt, an der einen Ecke der Baracke konnte man Beethovens Fünfte hören und am Ende der Baracke den Country-Song Pistol Packing Mama. So divers war diese Truppe. Also sie haben sich auf dem Stand der Technik damals, also Anfang der 1940er Jahre, ein paar Sachen ausgedacht. Sie haben ein bisschen rumexperimentiert und haben festgestellt, man kann wunderbar Panzer in Gummi nachbilden, also aufblasbar, leicht zu transportieren, leicht aufzublasen.
Aufblasbare Panzer, das ist dann ja quasi die nächste Stufe nach dem trojanischen Pferd aus Holz. Also mit dem haben die Griechen ja Troja erobert, laut griechischer Mythologie. Also sowas war schon in der Antike Thema. Würdest du sagen, täuschen und tricksen, das hat schon immer zum Krieg gehört?
Also schon so gemacht an einzelnen Stellen, immer wenn es so mal die Situation erforderte, dass man sich überlegt hat, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass die nicht merken, dass ich jetzt gerade einen Angriff plane? Wie kann ich die überraschend überrumpeln? Wie kann ich die so täuschen, dass sie glauben, ich bin ganz woanders, wie auch immer? Das hat es immer schon gegeben. Aber neu an der ganzen Geschichte war eben, dass eine komplette Einheit aufgebaut wurde. Dass da also 1100 Mann rekrutiert wurden, Künstler, Techniker, Ingenieure, wehrpflichtige Berufssoldaten, also eine sehr kreative junge Truppe, die nichts anderes zu tun hatte, als Ideen zu entwickeln, wie man den Nazis den Eindruck erwecken kann, dass da gerade was passiert, während das, was wirklich passiert, ganz woanders stattfindet. Sie haben zum einen aufblasbare Panzer entwickelt, also Dinge, die man zusammenfalten kann für den Transport, aber dann innerhalb kürzester Zeit zu vollem Volumen aufblasen kann, die man dann irgendwo gut sichtbar im Wald versteckt, um den Nazis den Eindruck zu erwecken, dass da eine riesengroße Armee steht.
Das war also auch dieser aufblasbare Panzer, den die Männer da in der Normandie gesehen haben.
Ganz genau. Dann haben sie eine Geräuscheeinheit entwickelt. Das heißt, es gab damals noch keine Tonbänder, sondern man hat Geräusche und Musik auf Drahtspulen, auf Drähten aufgenommen. Sie haben Aufnahmen gemacht von rollenden Panzern, von gebrüllten Kommandos, von Bauarbeiten an Brücken und an Gebäuden und ähnlichen Geschichten. Und dazu haben sie sich gewaltige Lautsprecher gebaut, die in der Lage waren, diesen Sound über große Strecken zu übertragen. Und dann gab es noch eine weitere Einheit, die hat dann falsche Funksprüche abgesetzt. Also das Ganze war darauf abgestimmt, den Eindruck optisch und akustisch und kommunikativ zu erwecken, dass da irgendwo eine große Armee unterwegs war, während da in Wirklichkeit doch nur insgesamt 1100 Mann mit ein paar Attrappen hantiert haben.
D-Day has come. Early this morning the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fortress. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
Am 6. Juni 1944 ist ja der Hauptteil der Alliierten dann gelandet, unter anderem dann eben Utah Beach, Omaha Beach, da wo jetzt auch das 80-jährige, das Jubiläum, das große Jubiläum gefeiert wird.
This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe.
Aber die Ghost Army selber ist ein bisschen später übergesetzt, da war das Hauptgeschehen schon vorbei.
We weren't involved in this. It was a little more calm.
Bernie hat uns dann später erzählt, dass sie nicht daran beteiligt waren, dass es tatsächlich ruhiger waren, als sie übergesetzt sind und da gelandet sind an den Stränden. Aber die Deutschen waren eben noch da und vor ihnen haben die kommen sehen und haben trotzdem noch auf sie geschossen. die haben sehr schnell gemerkt, dass sie in einem richtigen Krieg gelandet sind. Sie haben, kaum dass sie gelandet waren, Leichen von Soldaten gesehen, Leichen von Vieh, also tote Kühe, die da schon lange vor sich hin verwest sind. Sie haben natürlich die Schüsse gehört und sie sind halt bald nah an die Front rangeraten und haben gemerkt, ja, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Und auch wenn wir keine eigentlich bewaffnete Einheit sind, also die konnten sich nicht verteidigen. Die hatten nur leichte Pistolen und Gewehre dabei. Die waren nicht bis an die Zähne bewaffnet, sondern mussten tatsächlich immer sehen, dass sie Land gewinnen und sich selber schützen. Aber sie haben eben sehr bald gemerkt, das ist sehr, sehr ernst, was hier passiert.
Dabei hatten Bernie Bluestein und seine Kollegen sich ja eigentlich gemeldet für einen Krieg ohne Kämpfen. Wie geht's Ihnen denn jetzt an der echten Front?
Sie hatten sehr, sehr große Angst, gar keine Frage. Sie haben sich immer Sorgen gemacht, dass die Deutschen sie doch noch beschießen, erwischen würden.
We knew that at any time we could be attacked and we had nothing. Hey, we had no real weapons, you know, they were mostly all artificial. Yes, we were scared.
Einer von den Soldaten, die damals unterwegs waren, Al Albrecht, der kommt aus Wisconsin, da gab es viele deutsche Einwanderer, deswegen dieser schöne deutsche Name Albrecht. Also Al Albrecht hat später erzählt, dass sie die Luft aus ihren aufblasbaren Panzern innerhalb von 2 Stunden rauslassen konnten und dann verschwinden konnten. Das heißt, wenn die Deutschen dann irgendwie dachten, oh, da sitzt eine Armee im Wald, die greifen wir jetzt mal an, wussten sie, sie brauchen 2 Stunden und dann sind sie weg. Wenn die Deutschen dann kommen und feststellen, ach, da ist ja gar keiner, dann wären sie schon längst in Sicherheit. Aber die Frage war immer, klappt das? Klappt das? Kriegen wir das hin? Oder tapfen wir doch in eine Falle? Also sie sind mit Mühe und Not der großen Ardennenschlacht Ende 1944 entkommen.
Ganz kurz an der Stelle, die Ardennenschlacht um den Hafen von Antwerpen. Da ist die Wehrmacht gescheitert beim Versuch, den Hafen zu erobern. Über den kam der Nachschub für die Alliierten und den wollte die Wehrmacht so abschneiden. Das war eine blutige Schlacht und für die Alliierten die verlustreichste des Zweiten Weltkriegs mit etwa 20.000 Toten.
Da haben sie also nicht mitgemacht, sondern da konnten sie sich retten. Und am Ende ist die Ghost Army mit wenigen Verlusten davon gekommen. Von den 1100 Mann sind tatsächlich nur 4 gestorben. Das ist wenig, wenn man sich anguckt, wie viele von den Fallschirmspringern über der Normandie von den Deutschen abgeschossen wurden, wie viele Soldaten, wie viele Infanteristen, wie viele Leute in ihren Panzern gestorben sind. Da hat die Ghost Army viel Glück gehabt und war eine vergleichsweise sichere Einheit. Aber sie hat eben auch die Gräuel des Krieges gesehen.
Diese ganzen Attrappen und Täuschungsmanöver. Wissen wir heute eigentlich, ob die Nazi-Deutschland wirklich getäuscht haben? Also ob das was gebracht hat?
Es gab diesen einen großen Einsatz ganz am Ende des Krieges im März. Also da war der Krieg eigentlich schon fast zu Ende. Da mussten die Alliierten noch über den Rhein rüber. Und auch da hatte die Ghost Army die Aufgabe, einen Abschnitt zu sichern und den Deutschen den Eindruck zu erwecken, dass da schon 2 amerikanische Divisionen stehen. Während die allerdings 15 Kilometer weiter südlich die echte wirkliche Überquerung über den Rhein planten. Also die Deutschen sollten abgelenkt werden, damit das eigentliche Geschehen möglichst sicher über die Bühne gehen konnte. Und da haben die Hunderte von ihren aufblasbaren Panzer hingestellt, haben die ganze Nacht ihre Lautsprecher dröhnen lassen. Und tatsächlich hat sich hinterher herausgestellt, die Amerikaner, als sie dann den Rhein überquert haben, haben keinen oder kaum Widerstand der Deutschen gefunden. Und später hieß es tatsächlich, dass die Deutschen davon überzeugt waren, dass der Angriff ganz woanders stattfinden würde. Also das war so ein Beispiel, wo wahrgenommen wurde, was die Männer da geleistet haben und wo sie tatsächlich das Leben amerikanischer Soldaten möglicherweise gerettet haben, weil die Deutschen nicht damit gerechnet haben, dass genau da an der Stelle übergesetzt werden würde.
Und gibt es denn Aufzeichnungen auf der deutschen Seite, dass die Deutschen mal gemerkt hätten, dass es da nur aufblasbare Panzer gab?
Davon habe ich tatsächlich nichts gehört, nur umgekehrt, dass es Berichte gibt von deutschen Kommandanten, die ganz fest davon überzeugt waren, dass da irgendwie amerikanische Truppen gestanden hätten, wo aber tatsächlich nur die Ghost Army ihren Wanderzirkus aufgebaut hatte.
Okay, also das heißt, man weiß dann schon, dass hier und da das einen Effekt hatte, also dass anscheinend die Tarnung so gut war, dass die Panzer für echt gehalten wurden.
Genau. Es gab später Schätzungen nach anderen Einsätzen, dass die Ghost Army mit ihren Einsätzen vielleicht das Leben von bis zu 30.000 Menschen gerettet hat, also amerikanische Soldaten, die eben nicht in Kriegsgeschehen mit den Deutschen dann verwickelt wurden, sondern geschützt waren und eben sicher waren, weil die Ghost Army da diese Verteidigungskulisse aufgebaut hat. Rick Beyer, der hat einen Dokumentarfilm gedreht und der hat sich mit ganz vielen von diesen Veteranen in Verbindung gesetzt und das aufgeschrieben und ein Projekt gegründet. Und der sagt an einer Stelle, dass die über 20 Einsätze gefahren hätten und dass nicht klar ist, ob das immer alles so funktioniert hat, aber dass am Ende sie dazu beigetragen hätten, dass dieser Krieg diese Wendung genommen hat und dass viele Menschen gerettet worden sind. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also er erzählt immer gerne, welche Schwierigkeiten er hatte, diese Geschichte zu erzählen und weiter zu verbreiten.
This was a story that people didn't know.
Dass keiner diese Geschichte gekannt hat und die Leute ihn gefragt haben, was erzählst du denn da? Was meinst du denn mit Ghost Army?
Is this some kind of made-up fiction thing?
Hat sich das jemand ausgedacht?
Mhm.
Es war tatsächlich so und ein Grund dafür war, dass die Geschichte dieser Ghost Army 50 Jahre lang ein Militärgeheimnis war. Das heißt, die Soldaten, als sie nach Hause gekommen sind, durften nicht mal ihren Familienangehörigen erzählen, was sie im Krieg gemacht haben. Also von einem wird erzählt, dass er immer zu Hause gesagt hat, das ist jetzt ein schwer übersetzbares Wortspiel, I blew up tanks. Das kann man übersetzen mit, ich habe Panzer in die Luft gejagt. Man kann es aber auch übersetzen mit, ich habe Panzer aufgeblasen. Das zweite war das Richtige. Das erste haben die Leute geglaubt, weil sie gar keine Vorstellung davon hatten, dass es diesen Job im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern gab, Panzer aufblasen. Also das war so ein Missverständnis. Und ich habe mit einer Tochter mich unterhalten, der Tochter von dem Al Albrecht aus Wisconsin. Und sie hat mir erzählt, ihre Mutter hätte von nichts gewusst. Niemand hätte von etwas gewusst. Und später, als er dann erzählen durfte, dann ist es offensichtlich aus ihm rausgesprudelt.
My mom didn't know, none of us knew. But once he found out, then he started talking to different groups and different school groups about it as well too. So.
Und der hat dann angefangen, in Schulen und vor Gruppen und vor Veranstaltungen seine Geschichten von der Ghost Army zu erzählen. Dann bekam diese Geschichte eine gewisse Verbreitung, aber das Verteidigungsministerium, das Pentagon, hat dann später sehr schnell einen Riegel davor geschoben und es ist dann wirklich über Jahrzehnte nichts rausgedrungen. Der Hintergrund ist offensichtlich, dass die Amerikaner nicht wollten, dass diese Geschichte oder die Details dieser Aktion, dieser Ghost Army in die Hände des Gegners geraten, der Feinde geraten. Also es war ja dann auch sehr schnell bald kalter Krieg und die Tricks und die Täuschungsmanöver und die Manipulation der Ghost Army sollten bitte nicht den Russen bekannt werden, weil, naja, wer weiß, vielleicht gucken die sich das ab und machen das dann auch. Also es war dann wirklich ein Militärgeheimnis, um die eigenen Leute und die eigenen Truppen bei künftigen kriegerischen Auseinandersetzungen zu schützen.
Also in den 90ern ist das dann ja öffentlich geworden. Sind denn dann die Mitglieder dieser Ghost Army wie Bernie danach in den USA bekannt oder berühmt geworden?
Das ist dann Stück für Stück passiert, als dann Rick Beyer, der Filmemacher und Aktivist, als er dann auf diese Geschichte aufmerksam gemacht wurde, hat er dann Leute gefilmt, Leute interviewt. Das Drama ist ja, diese alten Herren leben ja alle schon längst nicht mehr. Bernie Bluestein mit seinen 100 Jahren ist einer der letzten 7, die noch übrig geblieben sind. Und er hat sozusagen, er pflegt das Vermächtnis dieser Armee. Er hat dann aus eigenen Mitteln diesen Film gedreht und Bücher gemacht und die Touren jetzt auch durch die USA, die Ausstellungsstücke und ähnliches mehr. Und jetzt so, wo das 80-jährige Jubiläum des Einmarschs in der Normandie näher gerückt ist, wird diese Geschichte auch nochmal größer verbreitet. Mich wundert das total, weil die ist ja so atemberaubend, die Geschichte. Eigentlich schreit die ja danach, erzählt zu werden, aber sie kommt jetzt erst Stück für Stück tatsächlich raus. Die höchste Ehrung, die der US-Kongress zu vergeben hat, ist die Goldmedaille. Die ist Ende März tatsächlich der Ghost Army verliehen worden, nach langem, 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 langen Verfahren. Da musste erst geprüft werden, was ist das für eine Einheit, verdient die es denn tatsächlich geehrt zu werden? Ein langer bürokratischer Prozess, aber tatsächlich da Ende März war es so, dass der Kongress im Kapitol die letzten, sagen wir mal, gehfähigen Veteranen der Ghost Army, das waren dann am Ende nur noch 3 von den 7, die leben, die diese Reise nach Washington auf sich genommen haben, eingeladen hat.
They used inflatable tanks, artillery and planes to confuse our enemy and protect our fellow infantrymen. Because of the courageous work of this group, it is estimated that 15 to 30,000 lives were saved. Thanks for that.
Dann gab es viele Reden und denen ist diese Goldmedaille dann verliehen worden. Und was für mich erstaunlich war, ist, dass tatsächlich diese Ghost Army etwas geschafft hat, was in Washington von heute kaum möglich ist, dass nämlich Vertreter beider großen Parteien, beider politischen Lager, so öffentlich zerstritten sie auch sind, da vorne in der ersten Reihe Platz genommen haben, der Fraktionschef der Demokraten aus dem Senat, der Chef des Abgeordnetenhauses, ein Republikaner, die sich sonst überhaupt nichts zu sagen haben, haben da friedlich in der ersten Reihe zusammengesessen und haben diese alten Herren gefeiert.
Ich finde, diese Geschichte von der Ghost Army, die zeigt auch nochmal ganz deutlich, wie kriegsentscheidend neben den tatsächlichen Kampfhandlungen eben Information und Desinformation sind, auch im Hinblick auf heutige Kriege.
Genau, dieses Manipulieren. Ich manipuliere dich, du sollst etwas tun, was du vielleicht gar nicht tun willst, aber ich baue jetzt ein Theater auf, ich liefere dir jetzt eine Inszenierung, so lässt sich ja die Ghost Army sich auch vorstellen, also als Wanderzirkus, der nur ein einziges Publikum hat, nämlich die deutsche Armee. Ich bin jetzt der große Illusionist, du sollst irgendwo hingucken, wo ich jetzt vielleicht gerade eine Münze versteckt habe, aber während du noch auf meine linke Hand guckst, mache ich mit meiner rechten Hand was ganz anderes und Edge reingefallen. Mir ist es immer so gegangen, wenn ich das gelesen habe oder was ich da gehört habe oder was mir die Leute erzählt haben, das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Mein Eindruck war auch, dass Menschenleben in diesen Zeiten nicht so viel wert waren, wie wir das heute nach so und so viel Jahrzehnten von Frieden inzwischen wahrnehmen. Aber die Frage, wie haben die miteinander kommuniziert? Wie sind die zusammengekommen? Wie sind die, was weiß ich, wenn sie irgendwo im Schlamm, im Wald die Orientierung verloren hatten oder im Schnee möglicherweise, wie haben es die geschafft, wieder zusammenzufinden? Wie haben die sich gegenseitig auf dem Laufenden gehalten? Wie kamen Befehle von oben bis nach ganz unten durch? Das ist ja für uns heute, die wir halt alle dieses Mobiltelefon in der Hand haben, keine unvorstellbare fremde Welt. Da sind also diese jungen Männer, die haben sich da eingeschrieben, haben sich einziehen lassen oder aktiv beworben für diese Ghost Army, diese Spezialtruppen, und sind übergesetzt auf diesen fremden Kontinent, zu dem sie gar keinen Bezug hatten, und haben gegen einen Diktator gekämpft, der ihnen eigentlich auch persönlich herzlich egal sein konnte, und haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für diese große Sache, von der wir, gerade wir als Deutsche im Nachhinein, natürlich unglaublich profitiert haben. Dass ich jetzt davon erzähle, als Deutsche davon erzähle, wie die Amerikaner mithilfe von Tricks und Täuschungs- und Manipulationsmanövern die deutsche Armee ausgetrickst haben, spricht ja auch schon Bände.
Heute, vor 80 Jahren, war D-Day. Im Jahr darauf, am 8. Mai 1945, hat Nazi-Deutschland dann kapituliert. Einer, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, ist Bernie Bluestein, der 100-Jährige aus der Ghost Army, von dem du uns schon erzählt hast, Katrin. Wie schaut er denn heute auf diese Zeit zurück?
Bernie Bluestein erzählt sehr gerne über die Zeit von damals, was sie so erlebt haben, ist aber ein ganz bescheidener Mensch, der, das kommt so bei den Gesprächen raus, jetzt gar nicht sich so als Held versteht. Er hat eben immer gesagt, ich bin gar kein Soldat, ich bin Künstler.
Ist er das eigentlich nach dem Krieg geblieben, also Künstler?
Er ist Künstler geblieben, er ist mit seinen 100 heute noch aktiv und geht regelmäßig in sein Studio. Er macht Bildhauerei im weitesten Sinne. Ende. Sein Thema sind Nadeln. Er hat also erzählt, dass sein Vater Schneider war und seine Mutter Näherin und dass bei ihnen zu Hause immer Nadeln rumgelegen hätten. Und dann hat er sich Nadeln zum Thema gemacht und macht daraus jetzt Skulpturen.
Vielen Dank, Katrin.
Sehr gerne, Victoria.
ARD-Washington-Korrespondentin Katrin Brandt hat uns erzählt, wie die Ghost Army die Nazis getäuscht hat. Den Link zu ihrem Feature dazu findet ihr in den Shownotes. Morgen pendeln wir bei 11 km zwischen Brüssel und Straßburg. Wir tauchen ein ins Europaparlament am Freitag vor der Wahl. Autor der heutigen Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Adele Messmer, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Wobei, eine Sache habe ich noch. Einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Gerichtssaal 237 von den NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther. Die beiden sprechen dort alle 2 Wochen über spannende Fälle. Was für welche das sind, das erzählen die beiden euch jetzt selbst.
In unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/237.